Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 5. November, kurz vor Novo Nordisk Zahlen. Deswegen merkt ihr jetzt dann gleich, ob die Laune gut oder schlecht wird. Jetzt haben wir gerade 7:24 Uhr, also wir sind noch kurz vor den Zahlen und wir haben gestern Abend schon geschrieben. Wir haben gesagt, ja, wir haben, glaube ich, eher so das Gefühl, dass es nicht ganz so gute Zahlen diesmal werden, aber ich bin dann auch der Meinung, dass das jetzt so das letzte Mal sein könnte, dass es vielleicht eben auch mal noch etwas enttäuschend werden könnte. Sie haben ja auch Übernahme angekündigt und es ist immer noch so ein Hin und Her, auch mit Hims und Hers kam jetzt wieder, jetzt will man auf einmal doch wieder zusammenarbeiten. Also es ist wirklich wild aktuell bei Novo Nordisk. Und bei den nächsten Quartalszahlen, da müsste ja theoretisch schon das neue Mittel dann eigentlich draußen sein. Deswegen, ich bin mal gespannt. Wir werden jetzt gleich live dann eben auch darauf schauen. Ihr seht es an meinem Hintergrund, ich bin aktuell im Urlaub, ich bin nicht zu Hause. Deswegen entschuldigt bitte die schlechte Bildqualität. Ihr wisst ja ansonsten, wie hübsch mein Gesicht ist und auch wie gut ausgeleuchtet. Aber heute, ihr seht schon, das Licht kommt von oben. Deswegen sieht es aus, als würde ich irgendwie eine Krawatte tragen durch den Schatten dann, der von oben drauf knallt. Also es ist es nicht, ja. Wir haben ansonsten ja einige interessante Zahlen mitgebracht. Palantir, da gucken wir nur kurz drauf, weil das ist ja schon 2 Tage her, wo die rausgekommen sind. Aber gestern ist AMD erschienen, Uber war die Woche noch und auch der Michael hat noch ein paar interessante Sachen mitgebracht. Dann erzählt erstmal, was ist denn so los gewesen? Gestern hat es ja wirklich gar nicht gut ausgesehen. Da war es ja blutrot. Ach, was mir jetzt gerade noch spontan einfach Ferrari hat seine Zahlen gemeldet, die habe ich ja erst vor wenigen Tagen gekauft. Die konnten den Markt tatsächlich überraschen. Aber jetzt mal eben erstmal so, Marc, was war denn los gestern? Erzähl mal.
Ja, also den richtigen Auslöser gab es, glaube ich, gar nicht, dass der Markt so schwach war. Ich bin nämlich gestern Morgen auch aufgewacht und dachte mir, huch, was ist denn hier los? Nasdaq minus 1%. DAX ist so viel tiefer taxiert, obwohl er ja am Montag endlich mal einen Bounce hatte. Aber zum einen, ich glaube, der Grund war einfach, dass die Marktreaktion auf die Palantir-Zahlen, können wir ja gleich nochmal besprechen, dass die halt wirklich sehr, sehr schwach war, obwohl, ich glaube, Alex Karp hat gesagt, es gibt kein oder es sind einfach Zahlen, die noch kein Softwareunternehmen geliefert hat, so gut waren die. Irgendwie so hat er gesagt, ja. Die waren ja auch extrem gut, ja. Also alles besser als erwartet. Trotzdem dann von plus 4 auf minus 5 und gestern vorbörslich dann minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Also die Verluste wurden sogar ausgeweitet, ja. Und wenn natürlich dann sehr gute Zahlen zu solchen Abverkäufen führen, das ist natürlich ein großes Warnzeichen einfach am Markt. Und dementsprechend ist man da so ein bisschen in Deckung gegangen. Also das war dann bei Palantir schon sehr krass. Und dann kam ja mittags, sprechen wir gleich noch, Uber unter anderem, Shopify hat gemeldet und alles wurde im Endeffekt fast abverkauft. Also der ganze Tech-Sektor ist sehr, sehr schwach. Es kam mir ja noch dazu, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch stimmt oder offen ist, mal, dass diese ganzen Meldungen, Michael Burry sei ja jetzt Palantir und Nvidia Short, das hat noch vielleicht ein bisschen belastet. Dann gab es auch einige Aussagen von den großen Banken, die jetzt mal wiederkommen, die haben auch wieder gewarnt, dass der Markt ja mal korrigieren könnte. Das ist vielleicht so eine Mischung aus vielen Sachen. Der Shutdown läuft immer noch Ewigkeiten, na, das ist natürlich auch schon mehrmals gesagt, das ist ja auch nicht gerade förderlich, wenn dem Markt die Daten fehlen und man gar nicht weiß, wie es jetzt am Arbeitsmarkt und Co. aussieht. Also das kommt auch noch dazu und das ist auch krass zu sehen. Also wir stehen ja im Nasdaq immer noch nahe der Hochs. Die einzelnen Aktien, die vielleicht ihr auch im Depot habt, die ich auch im Depot habe, ja, die sind weit von den Hochs entfernt teilweise. Und gestern ist es dann ja wirklich zur Sache gegangen bei vielen Werten. Also minus 5% und mehr war da eher die Regel. Und der CNN 400 Greed Index, der steht jetzt schon wieder im extremen Angstbereich bei 22. Ja, also da sieht man irgendwie so eine Disbalance, dass die Indizes, also für die US-Indizes ja noch sehr hoch stehen, aber das, was dann unter der Haube passiert, ist halt schon was ganz anderes, ja. Der europäische Markt ist ja sowieso schon die ganze Zeit eher maximal seitwärts am Laufen, aber jetzt kommen eben auch einige US-Aktien runter. Und es sind dann ja natürlich vor allen Dingen wieder zum einen hochbewertete Aktien, Hot Stocks und so weiter, die dann richtig wegrasiert werden, ja. Meta ist ja auch schon mehrere Tage jetzt am Fallen nach diesen hohen CapEx-Ausgaben. Also Der Markt hat, glaube ich, hier so ein bisschen mehr Angst bekommen. Vielleicht auch, ob dieses ganze KI-Spielchen nicht doch ein bisschen übertrieben wird mit den ganzen Deals hier, ganzen Deals da. Hattest du das eigentlich schon, dass Amazon jetzt ja auch noch seinen Deal hat mit OpenAI? Ich muss mich einfach, ich glaube, das hatte ich dir nur geschrieben. Ich muss einfach nur lachen darüber. Ne? Also, es wird ja absurd. Und da gab es so ein paar Interviews jetzt auch mit Sam Altman. Da wird natürlich jetzt immer gefragt, ja, wie wollt ihr das überhaupt, eure ganzen Deals, wie soll das bezahlt werden? Da reagiert er immer dünnhäutiger jetzt. Ne? Das merkt man auch. Klar, er ist genervt davon, aber hallo, 1 Billion oder was das ist bei den Umsätzen, wie soll das funktionieren? Ne? Also selbst ein IPO ist ja da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also entweder müssten sie so schnell Umsatzwachstum haben und auch Cashflow positiv werden, dass sie das dann selbst irgendwie aus dem operativen Geschäft finanzieren oder weitere Deals, Zahlungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt, auch wenn jetzt die AMD-Zahlen ja gestern Abend auch wieder eigentlich recht solide ausgesehen haben. Ja, das ist so die Story aktueller Markt, deswegen sind wir recht schwach, während ich hier aber wir aufnehmen. Es ist zumindest, sieht nach einer kleinen Stabilisierung aus. Ich glaube, aus China gab es nochmal Meldungen, dass man jetzt auch die Zölle ein bisschen zurückgenommen hat. Deswegen erholen wir uns gerade in den US-Indizes vom Tief. Aktuell sind die wenig verändert gegenüber gestern. Genau. Das ist so die Hauptstory am Markt, die ich jetzt so sehe.
Ja, das stimmt. Ja, über das OpenAI-Thema haben wir auch schon öfters gesprochen. Ja, also, dass ich das auch so, ich sehe gar nicht diese ganzen Investitionen als größte Gefahr, sondern dass tatsächlich irgendwie OpenAI auf einmal sagt, ja, sie sind nicht mehr zahlungsfähig oder ähnliches, weil
Ja.
man hat halt so das Gefühl, OpenAI, dass die jetzt mit den ganz Großen mitspielen, beziehungsweise mitspielen wollen, obwohl aber die halt erst ganz neu sozusagen sind und eigentlich gar nicht das Geld dann dafür haben. Also das ist so, also wenn man von einer Blase reden würde, wäre für mich OpenAI die Blase, vor allem halt als wirklich absolut direkter Alphabet-Konkurrent. Ja, und klar, wer mit so einem Unternehmen konkurrieren will. Da bin ich mal echt gespannt, wie die Geschichte so weitergeht, ja. Aber wir hatten ja die Woche schon wirklich einige interessante Zahlen. Jetzt bleiben wir doch mal bei dem Thema AMD, haben wir gerade schon angesprochen. Und die hatten ja vor einigen Tagen ihren Deal mit OpenAI verkündet. Man muss sagen, die AMD-Zahlen, obwohl sie gestern im Minus waren, sie sind eigentlich durch die Bank deutlich besser gewesen als die Analysten der Erwartungen. Also mal so als kleines Beispiel, erwartet wurden 8,7 Milliarden Dollar Umsatz und sie hatten dann tatsächlich 9,25 Milliarden. Also das ist wirklich ein saftiger Beat, den sie hier hatten. Die adjustierten Earnings per Share. Statt $1,17 hatten sie $1,20. Data Center Revenue 4,3 Milliarden statt 4,1 Milliarden, die erwartet worden sind. Also da merkt man schon, selbst der Q4 Revenue Forecast mit 9,3 bis 9,9 Milliarden lag selbst im schlechtesten Fall über den Erwartungen von 9,2 Milliarden. Also das sind durch die Bank starke Zahlen gewesen. Aber ja, jetzt kommt so ein bisschen das große Aber, oder zumindest mal vermutet man, dass die Aktie jetzt deswegen nicht durchgestartet ist. Die bereinigte Bruttomarge bei den Erwartungen mit 54,5%, die lag einfach nur auf den Erwartungen. Und das ist jetzt dann so ziemlich der Punkt gewesen, weshalb man vermutet, dass die Aktie eben dann doch negativ war und nicht positiv war. Da merkt man schon, ja, viele von den Unternehmen, es ist halt Price to Perfection teilweise. AMD ist halt sehr stark gelaufen jetzt in wenigen Tagen. Also ich glaube, die sind ja irgendwie so jetzt von Europreisen gesprochen, ich glaube von irgendwie 140 Euro oder so jetzt auf 220 in wirklich kürzester Zeit gekommen. Ich glaube,
Ja,
Charts hat er mich ja immer
es
ein
gab ja
bisschen
dieses
besser im Blick.
riesige Gap, ne, was man nicht vergessen darf. Es
Ja.
gab ja dieses Gap von $170 auf 210, $215 nach diesem OpenAI-Deal. Ne? Und danach ist es ja gar noch weitergelaufen. Das heißt, selbst diese ganzen Aussagen jetzt, na, wie toll das Wachstum aussehen wird und selbst die guten Zahlen, die hätten brutal, also die hätten so einen fetten Beat haben müssen, um da noch positiv zu reagieren. Und man sieht ja selbst bei Palantir, fetter Beat, fetter Raise, hilft halt einfach nicht mehr aktuell. Ja.
Ja, und ich glaube, die Novo Nordisk-Zahlen sind
Sind auch
eben
da. Ich kann auch vielleicht
erschienen,
noch, du
ja.
kannst dir ja mal kurz die Novo Nordisk-Zahlen angucken, was ich noch ganz spannend finde. Da sind wir wieder beim Thema OpenAI und Co. was sie gesagt hat, unsere Partnerschaft mit OpenAI wird unser KI-Geschäft im Rechenzentrumsbereich erheblich beschleunigen, mit dem Potenzial, in den nächsten Jahren weit über 100 Milliarden US-Dollar zu generieren. Also, und unser KI-Geschäft tritt in eine neue Wachstumsphase ein und befindet sich auf einem klaren Weg zu einem Jahresumsatz von mehreren 10 Milliarden im Jahr 2027. Also, ne, wenn das ja wirklich so eintrifft, dass dieser Deal auch so umgesetzt wird, dann hat AMD wirklich gute Aussichten. Die Frage ist natürlich, mit welchen Margen erreichen sie das und so weiter. Aber es hängt halt jetzt sehr vieles von diesem riesigen OpenAI-Deal ab und ob OpenAI wirklich weiter so stark wächst und ob OpenAI das Geld dafür hat. Und vielleicht noch ganz kurz da mit reingebracht, das hatten wir ja gestern auch ganz kurz noch gesagt, Anthropic ist ja mittlerweile so einer der größten Konkurrenten. Die sind sogar bei der API-Nutzung, ziehen sie, glaube ich, mittlerweile sogar an OpenAI vorbei, also dass professionelle Nutzer das nutzen. Dieses Claude-Modell von Anthropic nutzen wir auch, das ist auch im Bereich Finanzen richtig gut, ja? Also sehr, sehr spannend. Und die wollen jetzt auch, und das sagen sie, und da bin ich mir, frage ich mich auch, wie soll das funktionieren? Sie wollen 70 Milliarden Umsatz bis 2028 machen, aber auch einen Cashflow von 17 Milliarden in 2028. Also wollen damit schon richtig Geld verdienen. Sie wollen sich dieses Jahr wollen sie sich mehr als verdoppeln und nächstes Jahr nochmal verdoppeln, bis vielleicht sogar verdreifachen. Ja, dieses Jahr soll es ein ARR von 9 Milliarden geben und nächstes Jahr dann also 20 bis 26 Milliarden ARR, also jährlich wiederkommende, also per Abo-Modell erzielte Umsätze. Das ist ja, also wenn das wirklich so kommt, wenn OpenAI weiter so wächst, wenn die jetzt sogar anfangen, Geld zu verdienen, ja, vielleicht sind wir dann doch nicht in einer KI-Blase, aber man kann natürlich auch viel planen, ob das wirklich so kommt. Das werden wir sehen. Ja, und jetzt Lenovo, also AMD, ich guck mal gerade drauf, minus 3,5% heute im Nachthandel. Die Aktie reagiert leicht negativ, ist aber wie gesagt im Vorfeld auch sehr gut gelaufen. Wenn der Markt sich fangen sollte, dann wird sich auch AMD, glaube ich, sehr schnell wieder fangen. Das ist so meine Prognose, aber schwer zu sagen, ob der Dip heute direkt gekauft wird. Ja, okay, also Novo Nordisk, ich sehe ja auch schon so ein paar Sachen. Ich gucke mal ja, gerade, was die Aktie macht. In der ersten Reaktion hat nicht so viel zu sagen.
Ich glaube, in der ersten Reaktion gar nicht viel, ja. Aber also man muss dazu sagen, ich würde sagen, wir hatten so tendenziell die richtige Vermutung, aber es ist jetzt nicht irgendwie ganz dick gekommen. Also man ist tatsächlich ein Stück weit unter den Prognosen geblieben. Also Q3-Umsatz, der lag bei ziemlich genau 75 Milliarden dänischen Kronen. Die Prognose lag bei 76,7 Milliarden. Also das sind wenige Prozent, also es müssten irgendwie so 2% unter der Erwartung sein. Die Wegovy-Umsatzerwartung, die lag bei 20,9 Milliarden, man ist bei 20,35 Milliarden rausgekommen. Man hat jetzt das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2025 gekappt. Vorher hatte man die Vermutung, man wächst 8-14%, jetzt sind es 8-11%. Also man hat eben einfach gesagt, dass man an der unteren Spanne rauskommen wird. Ja, also es ist tatsächlich eine leichte Enttäuschung, würde ich auf jeden Fall sagen, aber man musste jetzt auf jeden Fall nicht irgendwelche Prognosen kappen, also nochmal komplett nach unten ziehen. Man ist einfach am unteren Ende der Spanne, die man rauskommt. Und ich glaube, damit kann man jetzt aktuell ganz gut leben, ja. Auch wenn es jetzt natürlich keine Jubelsprünge oder ähnliches dafür sorgen wird. Ich glaube, die ersten Reaktionen sind jetzt tatsächlich recht eine Nulllinie, oder? Hat sich jetzt in den letzten Sekunden was getan?
Ja, also ging, glaube ich, kurz runter. Jetzt ist sie, ich glaube, sogar minimal im Plus gegenüber gestern. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine groß negative Reaktion gibt, weil der Markt, wenn man sich mal den Kursverlauf anschaut, der ist ja wieder nur weggebröckelt. Der Markt hat, glaube ich, mindestens damit gerechnet, dass das untere Ende nur erreicht wird. Dementsprechend, ja. Also die Ozempic-Umsätze, was ich hier sehe, waren sogar minimal über den Erwartungen. Man senkt die Investitionsprognose für 2025. Das könnte ja auch vielleicht sogar eher gut ankommen, dass man ein bisschen Geld spart. Es gab ja auch gestern, ich muss gerade nochmal schauen, die Meldungen, man ist ja hier, versucht ja noch ein weiteres Unternehmen zu übernehmen, war da in so einem kleinen Bietergefecht mit Pfizer und hat jetzt, glaube ich, das bessere Angebot abgegeben. Ich gucke gerade nochmal rein, ob ich das hier Auf die Schnelle finde. Ich gucke gleich nochmal. Aber ja, das hat er, glaube ich, gestern auch nochmal kurz belastet. Aber ja, aber an sich, jetzt gucke ich gerade nochmal rein, ja, minimal im Plus jetzt sogar die Aktie. Wir beobachten das Ganze mal. Also Q3 bereinigtes, nee, Q3 EBIT 23,7, ja, ist auch ein bisschen, also im Endeffekt sind die Zahlen so ein bisschen unter den Erwartungen beim Nettoergebnis auch. Aber du hast gesagt, keine ganz krasse Verfehlung, deswegen,
Ja, ich habe noch eins. Der operative Gewinn, der soll im Jahr 2025 von 4 bis 10%, wie es bisher war, um 4 bis 7% wachsen. Das sind noch Zahlen, die ich gerade habe. Auch GLP, also der GLP-1-Umsatz, der lag insgesamt bei 36,7 Milliarden dänischen Kronen. Erwartet wurden 37,3. Also man ist minimal drunter. Shoutout geht raus an unseren Kollegen Valentin von Stock3. Der hat mir gerade alles, während wir am Aufnehmen sind, in Kurzform zugeschickt, dass wir die Zahlen hier direkt live in die Folge mit reinnehmen können. Also checkt auch gerne mal seinen Kanal vom Aktienpuls dann aus. Der ist auch immer sehr nah am, ja, wie es der Name schon sagt, am Börsenpuls. Der hat uns oder beziehungsweise mich gerade mit diesen ganzen Zahlen hier nebenbei versorgt. Ja,
genau, aber
also
vielleicht
ich
noch
glaube,
eine Sache will ich noch mal
ja.
sagen, ne? Weil man ja immer so sagt, ist ja der Konkurrenzkampf zwischen Eli Lilly und Novo Nordisk. Und da muss man ja schon sagen, also Novo Nordisk hat sich jetzt kurzfristig die Butter echt vom Brot nehmen lassen. Wenn man sich mal anschaut, was Eli Lilly, die hatten ja, glaube ich, vor kurzem auch erst gemeldet, die hatten 38% Umsatzwachstum und die haben ja richtig Marktanteile gewonnen mit ihren Abnehmmedikamenten. Und das ist schon ja, krass zu sehen, dass man da, ich glaube vor allen Dingen auch in den USA, aktuell einfach die Nase vorne hat. Aber wir hatten es ja besprochen, vielleicht mit dem oralen Medikament kann man wieder aufholen. Es gibt ja auch den Deal oder den möglichen Deal mit Hims & Hers, was gestern, glaube ich, auch noch kam bei Novo Nordisk und noch Eli Lilly. Das sind gerade Gespräche mit der US-Regierung. Da gab es ja schon diesen Deal mit Pfizer bezüglich der Medikamentenpreise, dass es da eine Deckelung gibt oder günstigere Preise für einige Schichten in der, also für einige Käuferschichten. Und da, ich glaube, das soll dann ab $149 losgehen im Jahr, meine ich gestern gelesen zu haben. Da ist auf jeden Fall gerade sehr viel in Bewegung. Aktuell ist sehr viel Negatives eingepreist, aber es ist auch wirklich sehr viel Lärm und es läuft vieles schief bei Novo Nordisk, das muss man halt auch echt einfach sagen. Ja, also Eli Lilly läuft aktuell viel, viel besser, aber die Aktie ist ja auch ganz anders bewertet.
Ja, da muss man jetzt halt hoffen, dass jetzt das neue Management da mal so ein bisschen Ruhe reinbringt. Aber ich glaube einfach, dass dieser große Peak oder beziehungsweise Turnaround Peak ist, weil nee, das große Turnaround so bei Novo Nordisk durch die neuen, durch das neue orale Medikament kommt. Da werden sie viele Monate, so vermutlich ein halbes Jahr vor eben Eli Lilly an den Markt kommen. Und ich glaube, jeder von uns weiß es. Also entweder hat man selber Angst vor Spritzen oder man kennt Leute, die panische Angst vor Spritzen haben. Ein orales Medikament ist nochmal ein ganz anderer Game Changer. Und auch von der Wirksamkeit her hat ja Novo Nordisk hier die Nase vorne. Aber das haben wir schon oft genug thematisiert. Es gibt ja auch noch andere Themen, über die wir heute sprechen möchten. Uber war ja eine Aktie, die auch ich Anfang des Jahres gesagt habe, dass ich die recht positiv sehe. Sie ist ja dann auch ganz gut gelaufen. Ich habe ja aber auch in meinem letzten Video mit Timo Bautzus gesagt, dass ich mittlerweile ein bisschen skeptischer geworden bin bei Uber, weil vor allem eben Waymo ja nur noch ausschließlich so durch die letzten, also durch diese ganzen Expansionen, die zuletzt stattgefunden haben, da setzen sie eben nur noch auf die eigene Plattform, was mich so ein bisschen skeptischer gegenüber Uber gemacht hat. Und man muss jetzt sagen, die Zahlen, die sie geliefert haben, die sind wirklich wieder sehr stark gewesen, meiner Meinung nach. Aber der Ausblick, der hat ein Stück weit enttäuscht. Da hat man nicht die Markterwartung übertroffen. Und daraufhin ist die Aktie gestern ja doch recht rot dann gewesen. Also die Monthly Active Plattform-Consumers, die ist im letzten Quartal um 17% gewachsen. Die Trips, die sind um 22% gewachsen. Die Gross-Bookings um 21%. Und eben genau bei diesen, also der Ausblick bei den Gross-Bookings, der hat dafür gesorgt, also der lag bei 52,2 bis 53,8 Milliarden. Und das hat die Analystenerwartungen nicht übertroffen. Man lag sogar leicht unter dem Konsens hier. Und ich vermute mal, oder beziehungsweise das hat dann halt jetzt schon dafür gereicht, dass die Aktie ja so ein bisschen auf Talfahrt geschickt wurde. Die Umsätze im letzten Quartal sind um 20% gewachsen. Das Net Income um 154%. Man hat im letzten Quartal 6,6 Milliarden Dollar verdient. Aber da muss man dazu sagen, da ist ein großer Anteil aufgrund einer steuerlichen Thematik gewesen und einer Wertentwicklung von Beteiligungen. Also das sind auch zu großen Teilen so ein bisschen Einmaleffekten geschuldet gewesen, aber man sieht es ja trotzdem an den Zahlen, also auch das Income from Operations, das ist zwar nur um 5% gewachsen, aber der Gewinn an sich wäre wohl auch so gewachsen, aber nicht mal ansatzweise so stark, wie es jetzt eben ist. Und deswegen Uber gestern nicht so stark gewesen an der Börse, ja.
Genau, also ich glaube aber bei Uber die Angst am Markt, die es mal kurz gab, dass man disruptiert wird, weil Waymo alles platt macht oder wer auch immer, die schwindet so ein bisschen. Es gab auch die Tage davor nochmal eine spannende Meldung, dass Uber bei Börsengängen dabei sein könnte, nämlich einmal von Pony AI. Das ist ja, glaube ich, auch das chinesische Robotaxi-Technologie. Und auch bei, ich glaube, WeRide war das. Mit denen haben sie ja auch schon eine Partnerschaft und da könnten sie ja auch auf die Technologie von beiden zugreifen und das dann in Asien und so weiter ausrollen. Also ich bin da auch weiter sehr optimistisch und die Zahlen waren unterm Strich schon wirklich sehr gut, ne? Also ab Wachstum im 20er-Bereich und auch der Ausblick, ja, da hat man vielleicht einen Ticken mehr erwartet, aber das Geschäftsmodell ist halt sehr cash generierend. Ich glaube, es waren über 2 Milliarden Free Cashflow. Das ist schon echt beeindruckend einfach, wie das mittlerweile läuft. Ich glaube, was so ein bisschen auch belastet hat, ist, der CEO hat gesagt, die Robotaxis, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die profitabel sind einfach. Ja? Und das ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen ernüchternd einfach, dass das doch nicht so schnell geht, weil vielleicht die Technik noch zu teuer ist. Waymo verbrennt ja auch immer noch viel Geld. Ja, die sparen zwar den Fahrer, aber diese LiDAR-Systeme und so weiter, das ist alles so teuer, dass so ein Auto halt ein Vielfaches kostet von dem, was ein normales Auto kostet. Aber Aussichten bei Uber sind sehr gut. Ich glaube, die machen jetzt auch bald sehr viel noch. Also nicht nur, dass man Menschen von A nach B bringt, sondern ja auch immer noch mehr mit diesem Local Commerce, ne, dass man da Lebensmittellieferungen macht und so weiter. Das kommt auch alles noch sehr viel mehr. Also ich glaube, die Aussichten bei Uber sind weiter sehr gut. Ich habe sie ja im Langfristdepot, hat auch mehrmals nachgekauft in der Schwäche. Aber jetzt aktuell, ja, gibt es keinen Grund, da groß nachzukaufen. Die ist ja auch sehr gut gelaufen. Und gestern war sie dann, nur mal schauen, die war gestern, ich glaube, 5, 6% im Minus, hatte sich Intraday aber sogar erholt. Also ist auch nur 5, 6% unter den Allzeithochs. Also so viel ist da jetzt auch nicht passiert.
Ja,
Genau.
es gab ja auch ansonsten, ich glaube, es gab noch News bei Amazon, die du mit reinnehmen wolltest. Also eben OpenAI Deal hatten wir ja. Anthropic war, glaube ich, noch ein Thema.
Ja,
Was kannst du
genau, vielleicht noch
dazu sagen?
bevor, es gibt noch einige weitere Zahlen, aber was auch noch spannend ist mit dem ganzen Thema KI-Bots und so weiter. Perplexity, die hat ja auch einen eigenen Browser, diesen Comet-Browser, und mit dem kannst du ja dann auch sagen, hey, bitte buche mir mal ein Hotel auf Kreta, keine Ahnung, oder ich brauche einen neuen Wäschekorb. Bitte hol mir einen roten Wäschekorb bei Amazon. Und das erledigt dann der Browser für einen und geht dann auf Amazon. Und das hat Amazon jetzt geblockt, beziehungsweise hat ja sogar Perplexity verklagt, weil dieser Bot, also dieser KI-Agent, sich nicht als KI-Agent ausgibt, sondern einfach quasi so tut, als ob er ein Mensch wäre. Und das ist laut Amazon Term of Services, ist das nicht erlaubt einfach. Ne? Kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso will Amazon es das nicht, dass der Browser dort shoppt? Liegt wahrscheinlich auch unter anderem daran, dass dieser KI-Agent natürlich da nicht auf irgendwelche Werbeanzeigen klickt oder dass man dann dieses Werbegeschäft nicht mehr so gut platzieren kann und so weiter. Ja, also bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, es gab auch schon eine große Antwort von Perplexity, dass es natürlich dann jetzt wieder Schikane wäre von Amazon, die keine Innovationen zulassen wollen und so, ne? Aber wahrscheinlich geht es dann um Amazon natürlich auch irgendwie ums Geld verdienen wieder. Bin ich mal gespannt, aber das ist ja eh so ein Thema, hatten wir auch schon gesagt, ne? Das Perplexity ist schon mehrfach aufgefallen damit, dass sie ihre KI-Bots nicht als KI-Bots kennzeichnen und irgendwelche Webseiten scrapen, ne? Informationen sich ziehen ohne Erlaubnis. Da hatten wir ja schon mal gesagt, dass da irgendwann eine Art Schiedsrichter geben müsste und das könnte Cloudflare sein. Die haben da ja schon so Services, aber dass dann auch Anbieter wie Amazon sich dagegen wehren oder zumindest, dass das da irgendeine Regelung geben muss, wie das in Zukunft läuft. Also ich glaube, da gibt's in den nächsten Jahren und nächsten Monaten noch viel Reibereien und Machtkämpfe zwischen den Herausforderern und den Platzhirschen, ne? Denn keiner will da natürlich seine aktuelle Stellung abgeben. Das kam auch noch. Guck mal gerade.
Ja, warte mal, an der Stelle muss ich noch kurz einhaken. Da haben wir jetzt nämlich noch gute Nachrichten für euch. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Denn wenn ihr an der Amazon-Gewinnentwicklung partizipieren wollt, wir haben eine neue, mega coole Aktion mit unserem Partner, dem Smart Broker. Wenn ihr jetzt aktuell ein Depot beim Smart Broker abschließt, bekommt ihr ein Amazon Aktienbruchstück im Wert von 30 Euro eingebucht. Also das ist ja mal eine wirklich wieder coole Aktion hier. Die bekommt ihr ohne Wenn und Aber, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Also wenn ihr über unseren Link unten, und das gibt's nur hier bei uns, entweder auf dem Podcast oder bei unseren Kanälen, die Aktion gibt's nirgends anders. Wenn ihr den Link benutzt, um euch den Smart Broker mal anzuschauen, ganz unverbindlich, wird euch in den ersten Tagen bis Wochen dieses Bruchstück eingebucht werden. Beim Smart Broker könnt ihr über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen handeln, unter anderem eben auch an der Nasdaq und der New York Stock Exchange. Ihr habt hier mehr als 2.500 ETFs von Partnern wie Amundi, Spider, X-Trackers und ihr habt hier über 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühren, also vor allem auch viel auf einzelne Aktien, echte Kryptowährungen und vieles mehr. Deswegen schaut es euch gerne mal an. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes drinnen und sichert euch euer Amazon-Bruchstück im Wert von 30 Euro und damit dann auch wieder Werbung Ende. So genau, jetzt geht's aber weiter. Was ist sonst so los zahlenmäßig? Ja, die Woche ist ja wirklich nochmal echt vollgepackt. Erzähl mal.
Genau, also gestern hatte noch gemeldet, also die Kursreaktionen gestern waren wieder sehr heftig. Exxon Enterprise minus 19%. Ich glaube, die machen ja so ein bisschen Militärbereich vernetzt, Defense, Taser und sowas, glaube ich, minus 19%. Pinterest minus 19%, Upstart minus 14%, Super Microcomputer, schwache Zahlen, minus 10%. Cover, das ist ja so ein, hast du die schon mal angeschaut? Cover Group, die machen ja, ist ja so eine Schnellrestaurantkette, ich glaube, so mediterran. War mal brutal gehypt zeitweise. Nee. Bei $170. Jetzt nur noch $47, auch wieder minus 8%. Also da hat es richtig gerappelt. Und was noch gestern kam, ist Arista Networks. Hatten wir die schon gerade eben? Nee, die hatten wir noch gar nicht, oder?
Also die Zahlen noch nicht, ne.
Genau, Arista Networks, die hatten auch noch gemeldet. Aktie ist minus, ich gucke gerade nochmal drauf, minus 11%. Ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Zahlen oder ein Ausblick im Rahmen der Erwartungen aktuell überhaupt nicht mehr reicht, ne? Wobei das Management bei Arista immer sehr konservativ guided und dann meistens auch übertrifft. Aber Zahlen bei Arista waren halt besser als erwartet, der Ausblick aber nur im Rahmen der Erwartungen. Und das sorgt jetzt bei der Aktie für minus 11%. Aber auch die Aktie ist natürlich im Vorfeld einfach sehr gut gelaufen. Ja, von den Liberation Day Tiefs, da war sie mal bei $60. Jetzt stand sie gestern noch bei über $160. Also ja, es ist halt, und das ist das Problem allgemein, ist natürlich in einigen Aktien sehr viel Positives eingepreist einfach. Ja. Was ich noch ganz spannend finde, wir gehen mal ganz kurz auf den deutschen Markt. Es hat Auto 1 gerade eben ganz frisch noch gemeldet. Und das ist eines der wenigen Unternehmen, wo man sagt, ey, die liefern richtig gut ab. Vielleicht liegt es an Ralf Schumacher, seiner tollen Werbung.
Jetzt hast du mir den Witz weg. Jetzt wollte ich sagen, Ralf Schumacher gefällt es bestimmt.
Aber es ist lustig, dass er nimmt es ja selbst nicht so ernst, aber die Werbung ist natürlich echt so dämlich. Erinnert einen an Seitenbacher-Werbung oder so, ne? Willst du wissen, was dein Auto wert ist?
Oh. Ja, aber man muss halt dazu sagen, so nervig wie das ist, die Leute reden darüber und so muss Werbung sein. Ja, weil Du musst es ja so sehen, weißt, die Zielgruppe, die sagt jetzt bestimmt, also die, wo das interessant finden, die sagt jetzt bestimmt, oh nee, die Werbung nervt, das mache ich jetzt nicht, aber viele gucken sich das dann halt an, deswegen, ja.
Und der Service ist halt auch wirklich gut, mit wir kaufen dein Auto, ne? Auto abgeben, kriegst einen Preis und hast keinen Stress. Ich fand das damals echt nicht schlecht und der Preis war auch okay und die haben ja noch das Auto Hero, also Gebrauchtwagen mit Garantie und so weiter und die hatten jetzt einen Autoabsatz von 218.617 und im Vorjahr waren es 176.000. Also die wachsen echt richtig schön zweistellig, Umsatz 2,1 Milliarden. Die hatten im Juli die Prognose erhöht, die erhöhen die Prognose jetzt schon wieder. Man will jetzt 811 bis 845.000 Autos absetzen und hatte vorher nur gesagt 772 bis 817.000. Also noch beim bereinigten EBITDA ist man jetzt nochmal eine ganze Ecke optimistischer und das Krasse ist, wer sich mal noch erinnert, ich hatte ja, das hatte ich ja schon mal erzählt, es gab ja mal den IPO von Auto1, da gab es ja diesen riesigen Satz nach oben, der erste Kurs, und seitdem, ich glaube, die Aktie war mal bei über 50, dann hat sie über 90% verloren an Wert. Dann dachte man, okay, klarer Pleitekandidat, ne, weil klar, die wachsen zwar beim Umsatz, aber Geldverbrennungsmaschine einfach, was für ein blödes Geschäftsmodell. Und dann auf einmal, wie hier aus dem Nichts, dreht das Ding nach oben. Man hat ja schon gesehen, das Caverna in den USA hat ja auch krass gedreht, operativ. Das ist ja eine Vervielfacher-Aktie. Jetzt hat man im Q3 netto 19,2 Millionen verdient. Also das Ding ist jetzt schon echt profitabel mittlerweile. Und ja, Aktie hat sich gut entwickelt. Gestern ist aber auch so eine Aktie, ne, wenn der Markt schlecht ist, gestern -6% gemacht, heute wieder +3%. Mal sehen, wie die Reaktion dann nachher ist. Ist natürlich jetzt auch kurzfristig gut gelaufen, aber es ist eine der Aktien, die mit am besten ist. Und ansonsten hatte heute noch Fresenius gemeldet, Krankenhausbetreiber, Gesundheitskonzern, war auch ein bisschen besser als erwartet. Die heben auch den Ausblick fürs EBIT nochmal an. Also die haben auch einen schönen Turnaround hinbekommen, muss man einfach sagen.
Ansonsten die Aktie ist, glaube ich, tiefrot, oder?
Bitte?
Die Aktie ist, glaube ich, tiefrot, oder? Ich habe vorher mal reingeschaut. Also es hat gar nicht
welche
gut ausgesehen
vorher.
Fresenius, oder?
Ich guck gerade mal.
Also ich war vorher, habe ich mal gemeint, dass wir -8 oder so waren.
Nee. Fresenius ist, ich guck mal, ist gerade 2% im Plus, 49,40 Euro ungefähr. Vielleicht hast du noch irgendeinen alten Kurs, ja. Also das ist okay. Ganz spannend. BMW hatte, glaube ich, schon zuvor ja mal die Prognose gesenkt. Ja, was noch ganz interessant ist am deutschen Markt, Vonovia, da läuft es ja auch wieder gut. Sie wachsen wieder so stark wie vor der Krise. Haben auch, ich gucke gerade nochmal, haben jetzt auch wieder viel Neubau gehabt. Ne? Die profitieren natürlich von der Nachfrage nach Wohnraum. Die Mieten sind deutlich angezogen und dementsprechend will man jetzt dieses Jahr deutlich mehr verdienen oder verdient dieses Jahr deutlich mehr. Und ja, da hat es auf jeden Fall sich jetzt auch wieder sehr, sehr stark gefangen. Und man hat im Sommer schon mal die Prognose erhöht und die bestätigt man jetzt. Ne? Also auch Vonovia hat sich wirklich ordentlich entwickelt, wie andere Unternehmen aus dem Sektor auch mit Wohnimmobilien. Aber die Aktien laufen nicht gut, hat aber auch eher, glaube ich, wieder Gründe hier mit Zinsen, Sektorrotation und so. Das ist schon echt teilweise krass wieder zu sehen, wie da einzelne Aktien einfach jetzt auch ohne schlechte Nachrichten abgestraft werden. Ist es ja auch Deutsche Telekom, hast du dir mal angeschaut? Auch richtig heftig. Und T-Mobile West, die hat es auch richtig ordentlich zersäbelt. Können wir ja nochmal irgendwann eine Folge machen mit Aktien, die vielleicht jetzt doch operativ gut dastehen, aber günstiger geworden sind. Deutsche Telekom in einem fetten Bärenmarkt, würde ich mal sagen. Das ist schon auch echt
ja,
krass.
Ja, Telekom hat ja auch eine Coop mit Nvidia angekündigt, wenn ich es
genau,
richtig sehe.
Genau,
da waren sogar Jensen Huang und Tim Höttges zusammen zu sehen. Ja. Ist auch eine unschlagbare Kombi auf jeden Fall. Ja, also bei der Telekom läuft es eigentlich operativ gesehen weiter wirklich sehr gut. Das haben wir auch schon oft gesagt, vor allem eben die US-Tochter sehr stark aufgestellt. Können wir in den nächsten, einer der nächsten Folgen mal gerne mit reinnehmen. Also so Aktien, die jetzt vielleicht deutlich schlechter gelaufen sind, als es die operativen Ergebnisse gezeigt haben. Ferrari, muss man sagen, wo wir ja gerade noch beim Thema Auto dann eben gewesen sind. Trotz verfehlter Q3-Prognose ist die Aktie sehr gut gelaufen. Und man muss einfach dazu sagen, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich Ferrari bei mir ins Depot gelegt habe. Vor allem der Auftragsbestand, der ist halt weiter gigantisch gut. Also der reicht bis weit ins Jahr 2027 mittlerweile rein. 2026 ist ja schon ausgebucht oder ausverkauft gewesen. Und jetzt sieht es so aus, als wäre auch in 2027 nicht mehr so viel über. Man hatte nämlich bei den Umsätzen und bei den EPS teilweise sogar deutlich die Erwartung fürs Q3 verfehlt. Aber das ja interessiert halt die Leute nicht so sehr, sondern eben eher, wie so die erwartete Entwicklung in den nächsten Quartalen ist. Und die sieht eben sehr gut aus. Sie hatten jetzt einen Umsatzplus von 7,4 Prozent, nicht 7,4 Milliarden. Und vor allem eben auch so ihre Pipeline, die sie herausgebracht haben, ihre strategischen Initiativen, das zeigt eben, dass es Ferrari weiter eigentlich wirklich sehr gut geht. Und deswegen ist die Aktie gestern ja auch deutlich fester gewesen, über teilweise mal 3,5% im Plus. Da hat sie wieder ein bisschen was davon, glaube ich, abgegeben am Ende. Hat aber alles ganz gut ausgesehen. Genau, vorher hast du ja schon Palantir angesprochen. Wir haben ja gesagt, wir wollen nur ganz kurz nochmal darauf eingehen, auf die Entwicklung. Also es ist schon Wahnsinn, wenn man das jetzt so beobachtet. Jetzt ist der Umsatz um 63% gewachsen. Ja. Also auch wenn man sich die Wachstumskurve von Palantir zuletzt anschaut, das ist wirklich schon Wahnsinn, aber man muss ja trotzdem auch einfach dazu sagen, ja, bei den Kursentwicklungen und bei den Bewertungen, wo die jetzt halt sind, ja, da muss dann halt auch sowas kommen, ja, also das reicht dann, das haben wir auch immer gesagt, das reicht dann eben nicht, wenn du mit 30% wächst, wenn du dann irgendwelche KUVs, ich weiß nicht, wo sie jetzt aktuell in der Range sind, aber ich glaube, sie sind so fast im dreistelligen Bereich oder
ich glaube, nicht mehr ganz dreistellig, aber ja, es ist...
Ja, da brauchst du dann halt, da reichen dann halt in der Regel 25-30% Wachstum dann eben nicht. 63%, das ist schon wirklich eine Ansage. Und das Ganze halt wirklich auch jetzt schon sehr profitabel, ja, also diese ganzen komischen Rechnereien, wie sie es früher immer gemacht haben, das brauchen sie jetzt eigentlich nicht mehr, also das muss man auf jeden Fall ihnen schon lassen, eine starke Entwicklung. Sie haben, glaube ich, auch damit gesagt, dass sie das erste anti-woke US-Unternehmen sind, das habe ich gestern
gelesen. Das ist anti-woke und jetzt habe ich auch das Zitat nochmal, Alex Karp. Nach jedem normalen oder auch nur vernünftigen Maßstab sind das keine normalen Ergebnisse. Das sind keine starken Ergebnisse. Das sind keine außergewöhnlichen Ergebnisse. Das sind wohl die besten Ergebnisse, die ein Softwareunternehmen je geliefert hat.
Man merkt, dass der gute Mann sehr nah an der Trump-Regierung da dran ist. Das hätte genauso gut von Donald Trump
sein können. Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Ja, und er hat sich auch extrem... Er ist dann sehr bös geworden, als dann gesagt wurde, ja, es gibt hier Michael Burry oder irgendwelche Shortseller in der Aktie. Da ist er auch irgendwie, hat er von Patriotismus geredet oder was weiß ich was. Ne? Dabei, ich meine, kann die Aktie ja shorten, wenn man einfach sagt, ja, sie war mir eine tolle Entwicklung, aber die Bewertung ist halt trotzdem, ja, haben wir aber auch schon oft gesagt, ne? Also Glückwunsch, wer da immer noch dabei ist, dass die so krass abliefern und das so beschleunigen, hätte ich auch nicht gedacht einfach. Ne? Also, aber ja. Ja. Die Rule of 40 ist, glaube ich, jetzt bei 114 oder irgendwie so.
Also ich wollte es gerade sagen, ja. Rule of 40 ist bei 114. Ja. Der Customer Count, der ist um 45% gewachsen. Also an den Zahlen gibt es wirklich nichts auszusetzen. Ja. Und eben, wie gesagt, was hier eben mit am wichtigsten ist, dass das Unternehmen jetzt auch wirklich sehr profitabel dann eben geworden ist und das in kürzester Zeit, ja. Also, wie es Michael gesagt hat, Glückwunsch an alle, die da nicht auf uns gehört haben und weiter mit an Bord geblieben sind. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn es dann doch mal ein bisschen zu einer Korrektur am Markt kommen sollte. Ja, Palantir wäre natürlich da ein starker Kandidat. Wie gesagt, Michael Burry. Ich glaube, ihr habt gesehen, sein Portfolio besteht zu 2/3 aus Put-Optionen auf Palantir. Wird interessant werden, ja.
Ja. Lass den Markt mal wieder nach oben drehen, dann ist Palantir natürlich mit solchen Zahlen auch wieder ganz schnell vorne mit dabei und na, dann gibt's wieder den nächsten KI-Deal und so. Also, ich bin ja, also ich habe die Aktie nicht im Depot, aber ich würde die auch nicht, ich meine, der Aufwärtstrend ist intakt, ich würde die auch nicht shorten einfach, ne, deswegen schwer. Aber gut, jeder wie er möchte, ne, das ist ja das Schöne. Genau, ich glaube, sonst sind wir durch, ne, sonst wird's zu lang, wir müssen ja die Folge noch hochladen.
Genau, dann wünschen wir euch allen weiterhin eine schöne
Ja.
Börsenwoche. Ob am Samstag eine Folge kommt, weiß ich noch nicht, weil wir am Freitag vom Urlaub abreisen. Das dürfte sehr schwierig werden. Deswegen kündige ich es euch jetzt schon mal an, dass es sein könnte, dass am Samstag eventuell keine Folge kommt. Schaut am besten einfach mal rein. Und dann auf jeden Fall bis spätestens nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.